Ich habe noch einen Eindruck. Und zwar habe ich einen Eindruck, dass ich einen Gedanken mit euch teilen soll, bevor ich zur Predigt komme, als Ermutigung für jemanden. Es ist so, wir hatten ja alles weggeräumt, also haben wir auch die Kabel hier weggehabt, dann habe ich die neu verklebt. Und an den Kabeln waren noch Kleber. Und damit ich das besser verkleben konnte, habe ich mich draufgekniet auf die Kabel und dementsprechend habe ich dann Kleber an der Hose gehabt. Und dann hat meine Frau gesagt, was hast denn du da? Also bin ich in die Küche, habe das abgeputzt, weil ich ja nicht mit so verklebten weißen Strichen da vor euch stehen wollte und euch nicht irritieren wollte, dass ihr denkt, was hat er da, was hat er da? Und gar nicht zuhören könnt. Und ich habe den Eindruck, dass Gott das auch als Bild gebrauchen möchte. Früher oder später wirst du vor Gott stehen. Und wenn dein Kleid dreckig ist, dann gibt es keine Küche mehr, wo du schnell hinrennen kannst, um sie abzuwaschen. Dann ist es zu spät. Gott möchte, dass du mit einem weißen, sauberen, reinen Kleid vor ihm stehst und dass du all das, was in deinem Leben angefallen ist, an Schuld, an Schmutz, an Dreck, dass du es vorher abwaschen lässt. Und Jesus ist für unsere Schuld gestorben, um sie von uns zu nehmen, uns zu reinigen, sauber zu machen mit seinem Blut. Und wenn es dich betrifft, wo du denkst, ja, ich fühle mich gar nicht so dreckig, aber irgendwie guck dich mal an, lass dich mal, guck mal in den geistlichen Spiegel, sag dem Heiligen Geist, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich Schmutz in meinem Leben habe. Und ich bin sicher, zeig dir es, damit du gereinigt vor Gott stehen kannst. So, das einfach als Eindruck vorneweg. Wenn man die Nachrichten in der letzten Zeit angeschaut hat, ich gucke nicht viel Nachrichten, weil ich kann es bald nicht mehr hören und sehen. Aber auf alle Fälle, wenn man die angeschaut hat, dann hat man festgestellt, wie schnell ein Land im Chaos versinken kann. Mehr oder weniger innerhalb von einer Woche. Wie im Handstreich wurde Afghanistan von den Islamisten überrollt und versinkt jetzt in einem Meer von Blut und Elend. Nun sind die Menschen wieder unter der Scharia und ohne die Freiheit, die sie bisher hatten. Und man fragt sich, warum haben die in der Freiheit lebenden Afghanen nicht für diese Freiheit gekämpft, inklusive der Frauen, wenn es sein musste. Denn die Frauen sind ja in den Nachrichten jetzt besonders die Hervorgehobenen, die jetzt besonders darunter leiden. Und wenn ich unter etwas leide oder absehen kann, dass ich darunter leiden werde, warum kämpfe ich nicht um meine Freiheit? Kann es sein, dass ihnen diese Freiheit nicht kostbar genug oder ihre Errungenschaft nicht erstrebenswert genug oder die Zahl derer, die sie tatsächlich genossen haben, nicht groß genug war, dass nicht mehr um diese Freiheit gekämpft worden ist? Nun, ihr könnt schnell nach draußen gucken und sagen, ja, guckt die in Afghanistan an, die sind nicht bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Die Frage ist, wie ist es eigentlich bei uns? Sind wir hier in Deutschland bereit, für unsere Freiheit zu kämpfen und sie zu verteidigen? Das einfach mal so als eine Frage. Ich gehe heute nicht darauf ein. Also ihr müsst von mir kein politisches Statement erwarten. Die Sommerferienpredigten beschäftigten sich mit dem Thema Freiheit, natürlich auf dem Hintergrund der uns versprochenen Freiheiten. Und deshalb haben wir gedacht, ja, wie wird es sein, wenn wir wieder mehr Freiheiten haben? Werden wir uns wieder daran gewöhnen können, an die Freiheiten? Wir haben uns diesem Thema genähert oder angenommen auf dem Hintergrund der Geschichte des Volkes Israels. Dieses Volk war ja in Ägypten von einer kleinen Sippe zum riesigen Volk herangewachsen. Und es war aus Ägypten ausgebrochen, weil Gott durch 10 Plagen ihnen den Weg freigemacht hat. Die letzte Plage war der Tod aller Erstgeburten in Ägypten. Schlussendlich hat der Pharao dann beigegeben, und hat sie ziehen lassen. Aber der Versuch, ja, es hat ihn dann gereut und dann hat er sie wieder zurückholen wollen. Und der Versuch ist kläglich gescheitert. Seine Armee ist im Schilfmeer untergegangen. Nun waren sie in der Freiheit und in der Freiheit hat sich die Herausforderung gestellt, wie leben wir jetzt denn in der Freiheit? Und was wird passieren, wenn zum Beispiel Nahrung und Wasser ausgeht? Was passiert, wenn Mose, der Anführer, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, im Auftrag Gottes, wenn der auf einmal für längere Zeit verschwunden ist und sein Zurückkommen relativ unsicher ist? Würden sie auch hier in diesen Situationen auf Gott vertrauen oder würden sie umfallen? Mit diesen Fragen haben wir uns in den vergangenen Predigten beschäftigt. Heute schauen wir uns eine Begebenheit an, die hatte Jürgen schon mal kurz angesprochen. Und diese Begebenheit hat zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive des Volkes Israel und dann die Perspektive von draußen. Es geht heute um die Freiheit verteidigen und die Freiheit gewinnen. Zwei Aspekte. Zuerst also die Perspektive des Volkes Israel, die Freiheit verteidigen. Und es geht um den Bericht aus 2. Mose 17, wo der Angriff der Amalekiter beschrieben wird. Da heißt es, 2. Mose 17, 8, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Das war der Ort, wo Gott dem Volk Israel dann Wasser gegeben hat, durch einen gespaltenen Felsen, Wasser hervorfloss. Die Israeliten, ja, das waren keine Schwächlinge. Die waren harte, schwere Arbeit gewohnt. Sie waren ja Sklaven der Ägypter und mussten Ziegelsteine herstellen. Also harte, schwere Arbeit waren die gewohnt. Aber was sie nicht gewohnt waren, war Krieg führen. Das hätten die Ägypter ihnen auch nicht erlaubt, das zu üben, oder? Die hätten ja einen Aufstand machen können. Also sie waren keine Krieger. Sie hatten das Kriegshandwerk nicht gelernt. Und wenn man das weiß, dann sind die Chancen, gegen ein geübtes Heer oder geübte Kämpfer vorzugehen, die Chancen sind relativ gering, oder? Selbst wenn man in der Übermacht sein würde, und die waren viele, beim Auszug wurden 600.000 Männer gezählt. 600.000 Männer. Also die hätten schon ein Heer machen können. Ja? Also die hätten schon was auf die Beine stellen können. Aber wie kann man aus einer Sklaventruppe ein schlagkräftiges Heer machen in so kurzer Zeit? Eigentlich unmöglich, aber genau das ist das, was Josua den Auftrag bekam. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Nun, ich habe mir das versucht vorzustellen. Vielleicht können wir uns alle mal das vorstellen. Wir sind alle jetzt da in der Wüste, mitten unter Israel, und Josua geht durch die Reihen der Männer. Die Frauen können sitzen bleiben. Und Josua muss jetzt die Musterung durchführen. Kann der vielleicht ein Schwert führen oder er da hinten ein Spieß, der ist groß genug? Wie wäre es uns gegangen? Wären wir einen Schritt nach vorne gegangen? Jawohl, ich bin dabei. Oder hätten wir gedacht, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen, vielleicht sieht mich Josua dann nicht und ich komme dran vorbei. Was wäre es gewesen? Ein Spaß würde die Sache nicht werden, das war schon mal klar. Und dann kommt das Härteste. Ja, ich finde ja schon, dass Mose zu Josua sagt, wähle uns Männer und kämpfe. Aber dann sagt er ja, morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ja, das ist doch die Härte. Geh du mal kämpfen, ich bin dann mal weg.
Jeder würde sagen, der dann in der Truppe ist, hallo, hallo, Mose, du bist unser Anführer, geh du mal schön vor uns her. Wenn du vorne rausgehst mit deinem Stab, dann sind wir bereit, hinterher zu gehen. Aber nicht, du willst auf den Berg, du willst stiften gehen? Nee, nee, nee. Schlechtes Vorbild. So denken wir, oder? Jetzt seid ihr aber übertrieben altruistisch und fromm. Also ich würde mir das echt überlegen. Ja? Nun, es ist nicht so gelaufen, wie ich es versucht habe darzustellen, die Möglichkeit. Josua tat das, was ihm gesagt wurde. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose tat das Seinige ebenso. Mose und Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. So berichtet uns das der Text. Und die Geschichte zeigt, Mose war nun an dem Ort, wo er am effektivsten war. Wo er der ganzen Sache am besten dienen konnte. Ich meine, der Mann, der war jetzt schon 80. Ja? Also nochmal so richtig einen Baseballschläger schwingen und die vom Platz fegen. Ich weiß nicht, ob er das noch drauf hatte. Später gab es einen 80-Jährigen, der hatte das drauf. Das war Kaleb. Er hat gesagt, ich bin 80 und meine Kraft ist so wie mit 40 oder noch jünger. Ich gehe zu den Jebusitern und ich mache die platt. Mose vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber Mose war an dem Platz, an dem er sein sollte. Woher wissen wir das? Wir lesen es. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Also er war an einer wichtigen Stelle. Ja. Wenn ich dadurch den Sieg bewirken kann, hey, dann stehe ich doch dahin wie eine Eins. Mose ging auf den Berg, nicht nur um den Stab zu schwingen, sondern letztendlich war das Gebet, die Gebetsarbeit, die er für das Volk tat. Er betete, dass sein Volk siegen würde und überleben würde. Es ging um das nackte Überleben. Beide Aktivitäten waren wichtig, die von Josua und den Jungs im Tal und seine. Wenn er nur oben gebetet hätte, aber unten niemand gekämpft hätte, dann wäre es umsonst gewesen. Und wenn die unten nur wenn er unten mit gewesen wäre und Baseballschläger geschwungen hätte und nicht gebetet worden wäre, dann wäre das auch umsonst gewesen. Aber bei der ganzen Geschichte gab es ein Problem. Wie lange schaffen wir es, die Arme so hochhalten mit einem Stab? Ja, da gibt es ja bei so Shows im Fernsehen immer so, wer kann am längsten einen Maßkrug so halten und so Zeugs. Geht nicht allzu lange. 5 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt oder so. Wir lesen dann, da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich drauf. Wenn man eine Last alleine tragen muss, irgendwann wird sie zu viel. Gell, Birgit? Deshalb ist es gut, wenn man ein gutes Team hat, was einen unterstützt. Und das haben die hier gemacht. Sie haben ihnen gesagt, komm, Hände kannst du auch sitzend hochhalten, also musst du dann mal nicht stehen. Aber sie haben noch was weiteres gemacht. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Manchmal müssen wir wirklich Hand anlegen bei demjenigen, der einen Auftrag hat. Wir müssen ihn stützen. Ja, am Ende war es Moses und sein Stab. Und Aaron und Hur waren einfach nur die Stützen. Vielleicht hätte man auch können noch 2 Stäbe unter die Arme stellen. Wäre vielleicht auch gegangen, oder? Ja, also Mose und Aaron und Hur waren jetzt nicht irgendwie, jetzt die erscheinen in dieser Geschichte nicht als die hervorragenden Leute, und trotzdem waren sie wichtig, weil sie die Arme von Mose hielten. Ohne sie, ohne ihr einfaches Dastehen, hinten dran stehen, nebendran stehen und stützen, wäre die Sache schief gegangen. Manchmal denken wir, was ist denn meine Rolle überhaupt? Was kann ich schon dazu beitragen? Ich stehe ja nur noch daneben. Ich sage nur mal gelegentlich, ja, mach weiter und sei ermutigt und halt durch. Ist das alles? Das mag für dich alles sein, aber für denjenigen, der die Last zu tragen hat, kann es alles sein, was er braucht. Und dann, natürlich, heißt es, und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Es geht gut aus für Israel. Wir sehen also hier, Gebet und Kampf brauchen einander. Es ist eine geistliche Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen an ein und derselben Sache. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir zusammenarbeiten. Es ist eine und dieselbe Sache, an der wir arbeiten in der Gemeinde. Wir haben es in dieser Woche wieder erlebt. Es war viel Arbeit für alle, auch weil wir das kleinste Team hatten seit Beginn der Kinderwoche. Und wir hatten die meisten Kinder in diesen 7 Jahren, aber wir haben immer wieder Gebet bekommen und die Kraft des Gebets erlebt. Und ich möchte mich dem anschließen, was Helmut gesagt hat. Ich möchte all denen danken, die ihr nicht nur hier bei der Woche selbst, sondern schon lange davor gebetet habt oder von zu Hause aus gebetet habt oder vom Arbeitsplatz oder von dem Urlaub, in dem ihr gewesen seid oder seid. Gott hat uns Gelingen gegeben, weil wir auf seine Kraft und seine Hilfe mehr als je angewiesen waren. Wenn es richtig dicke kommt, dann sagt Gott, wenn du richtig dich schwach fühlst, dann kommt meine Stunde. Dann kann meine Kraft in deiner Schwachheit zur Vollendung kommen. Und das haben wir erlebt. Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Berufungen und Begabungen. Das haben wir auch gesehen und das sehen wir auch hier. Der eine ist begabter in praktischer Hinsicht. Der andere ist mit Schreiben und Formulieren gut. Der dritte ist im Reden gut. Und der vierte, ist wiederum besonders wagemutig und furchtlos und ist bereit, einmal die Birne hinzuhalten, mitten reinzugehen ins Geschehen und egal was da kommt, und bereit, sich mehr oder weniger voll mit ganzem Einsatz zu investieren. Und dann gibt es die, die gut sind im Beten, die diese Begabung wirklich haben, aber auch diejenigen, die vielleicht aufgrund ihrer Lebensgeschichte inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo sie gar nicht mehr mehr können als nur noch beten, weil sie krank sind oder vielleicht sogar behindert sind und dadurch gehindert sind, am aktiven Geschehen daran teilzunehmen, aber dennoch diesen wichtigen Dienst tun können, des Gebets und der Fürbitte. So, das ist die eine Seite dieser ganzen Geschichte. Jetzt fragt euch, ja, was ist denn die andere Seite dieser Geschichte, von diesem Kampf mit Amalek? Kommen wir zur zweiten Perspektive, die Freiheit gewinnen. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich diese Truppe, diese Amalekiter, was sind das für Leute? Woher kommen die und wie, warum sind die so auf die Israeliten losgegangen? Ja, die Israeliten kommen aus Ägypten und die Amalekiter haben nichts Besseres zu tun als bumm. Was war der Grund dafür? Warum sind sie auf Israel losgegangen? Waren sie etwa Verbündete der Ägypter? Könnte ja sein. Oder vielleicht sogar Vasallen, die auf Geheiß der Ägypter dann an die Israeliten ran mussten, sie quasi wieder zurücktreiben. Geht aus der Geschichte nicht hervor. Deshalb habe ich gefragt, woher kommen sie eigentlich? Die Amalekiter sind Nachkommen von Amalek. So heißt der Mann. Der Amalek war ein Enkelkind von Esau. Esau, wer ist das? Esau ist der Sohn von Isaak und Rebekka und der Bruder von Jakob, der dann zu Israel wurde. Also sind Amalek und Israel sind eigentlich Verwandte. Ja? Soweit klar? Da hauen sich die Verwandten, die Brüdervölker, auf die Mütze. Woher kommt das? Wer die Geschichte in der Bibel etwas kennt, der weiß, Esau, das war eigentlich der Erstgeborene. Ja, Jakob und Esau waren Zwillinge, Zweieige. Und Esau war der, der zuerst rauskam. Also der Erstgeborene. Aber Esau, dem war die Erstgeburt, hat nichts bedeutet. Was soll ich mit der Erstgeburt? Ich sterbe doch sowieso. Also, er hat sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Daher kommt dieses Sprichwort, der hat sein Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft. Jakob erschleicht sich dann den Erstgeburtssegen und damit ist die Sache gegessen. Aber Esau weint hinterher letztendlich dem Erstgeburtsrecht und dem Segen hinterher, aber er kann es nicht mehr haben. Es ist weg, ein für alle Mal weg. Und in dieser gottlosen Haltung geht sein Leben letztendlich weiter. Also die Amalekiter, die Nachkommen von Esau, standen in dieser Tradition, Gott letztendlich hinter sich gelassen zu haben, den lebendigen Gott, den Gott der Bibel. Und deshalb wurden sie zu Feinden des Volkes Gottes und zu Feinden Gottes letztendlich. Das ist ein Aspekt. Das ist mal die unmittelbare Geschichte. Und dann habe ich mich gefragt, hätte es denn eine andere Möglichkeit gegeben für Amalek? Man kann ja auf Gottes Handeln unterschiedlich reagieren. Man kann sich gegen Gottes Handeln auflehnen oder man kann auf Gottes Handeln positiv zugehen. Und dann habe ich festgestellt, es gibt einen oder eine Sippe, die anders gehandelt haben. Da gab es nämlich Midian. Midian war der Sohn von, weiß es jemand? Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, wenn ich nicht nachgegraben hätte, aber Midian war der Sohn von Keturah und Abraham. Und damit war Midian auch ein Brudervolk des Volkes Israel. Und wer die Geschichte von Mose etwas kennt, der weiß, dass Mose nach Midian geflohen ist, um dort Unterschlupf zu finden. Und bei dieser Gelegenheit hat er die Tochter des midianitischen Priesters, also quasi des Hohepriesters von Midian, hat er die, wie heißt sie nochmal? Zipora. Diese Tochter hat er geheiratet, von ihrem Vater in die Ehe gegeben, dem Jethro. So, das ist die Geschichte. Also, wie ist die weitergegangen? Was unterscheidet Jethro und die Amalekiter? Man liest später, also nach den Ereignissen hier in diesem Kampf, man liest, dass Jethro mit seiner Familie und der Familie von Mose, also mit Zipporah und den Söhnen, in die Wüste gezogen ist zu Mose und dem Volk Israel. Ja, es hat sich offensichtlich durchgesprochen bis nach Midian, hey, da ist was Gigantisches passiert. Die Ägypter haben gewaltig eins auf die Mütze bekommen und die Israeliten, die sind ausgezogen mit Sack und Pack. Das muss man sich vorstellen. Das war die News und dementsprechend war natürlich der Schwiegervater neugierig, was ist da alles zu und her gegangen. Er wollte genau diese Geschichte erfahren und deshalb geht er zu seinem Schwiegersohn in die Wüste, zum Volk Israel, um zu sehen, was da passiert. Wir sehen also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auf Gottes Wirken, auf Gottes Handeln reagieren kann. Man kann dagegen kämpfen oder man kann interessiert darauf zugehen. Man kann sich zum Feind Gottes machen oder Feind Gottes bleiben. Oder man kann schauen, was denn Gott tut und was das mit einem selber zu tun hat, was Gott einem dadurch sagen möchte. Und das tat Jethro und seine Sippe. Später liest man, dass Mose seinen Schwager und dessen Familie einlädt, mit Israel zusammen ins gelobte Land zu gehen. Das lesen wir in 4. Mose 10, 29. Und Mose sagte zu Hobab, dem Sohn Reguels, des Midianiters, des Schwiegervaters Moses, wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns, dann werden wir dir Gutes tun. Denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Wir haben eine tolle Verheißung. Und hey, wenn du mit uns zusammen bist, dann kannst du diese Verheißung mit für dich in Anspruch nehmen. Das war die Einladung. Gott wollte ja alle Völker segnen. Ja, Gottes Segen ist ja nicht etwas, was er für sich behalten will oder für eine kleine Elite. Gott möchte, dass möglichst viele Menschen gesegnet werden durch ihn, durch sein Volk, was er sich da erwählt hat. Und hier fängt es an, dass Gott die Midianiter im Prinzip einlädt. Hey, ihr könntet auch mit Teil dieses Segensbundes sein. Und wie es scheint, ist Moses Schwager auf diese Einladung eingegangen. Denn wir lesen später im Richterbuch, in Richter 1,16, dass die Nachkommen von Jethro im Stammesgebiet von Juda mitgesiedelt haben, sich niedergelassen haben. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle sie, weil ich glaube, dass hier Menschen sind, die Gott in ihrem Leben auch schon erlebt haben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oder sie haben von Gott gehört durch Bekannte oder Verwandte, vielleicht auch ihre eigenen Kinder, die hier bei der Kinderwoche waren. Und nun stellt sich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit diesem Wirken Gottes um? Wie stelle ich mich dazu? Ich kann, wie die Amalekiter, gegen Gottes Wirken, sein Handeln kämpfen. Aber ich kann dazu nur sagen, man kann gegen den Gott der Bibel nicht gewinnen. Man wird immer den Kürzeren ziehen. Am Ende der Zeit, heißt es, wird jedes Knie sich beugen. Keiner ausgenommen. Also wenn Gott doch schon zu dir geredet hat, auf unterschiedliche Weisen, dann stell dich ihm nicht entgegen, sondern geh ihm entgegen. Geh auf ihn zu. Er hat sich ja schon in deinem Leben gezeigt. Aber vielleicht ist es so, du hast schon wie die Israeliten einen Anfang mit Jesus gemacht. Du bist schon in die Freiheit hinausgekommen. Aber es ist dir passiert wie den Israeliten. Schwierigkeiten begannen, Probleme begannen. Und du hast dich dann gefragt, bringt es das wirklich? Und hast wieder davon Abstand genommen. Und hast gesagt, okay, war ein Versuch, aber hat ja nicht viel gebracht. Und dabei wollte Gott eigentlich nur mit dir diese Schwierigkeiten überwinden. Er wollte dich lehren, wie man mit ihm zusammen durchs Leben als Christ geht, wie man in den Schwierigkeiten wächst, wie man erwachsen wird. Wenn du noch nichts von Gott erlebt hast, mit Gott erlebt hast, aber merkst, dass er zu dir redet, heute redet oder dann redet, wenn du dieses Video anschaust, dann kannst du dich neugierig darauf einlassen und dich fragen, wäre das nicht auch etwas für mich? Könnte ich nicht auch mich darauf einlassen? Möchte ich nicht auch zu Gott gehören, auf seiner Seite stehen, von ihm beschützt werden, sein Freund sein, von ihm in Freiheit und in das gelobte Land geführt werden? Möchte ich nicht auch zu Gott gehören? Ich möchte noch mal zu Jethro etwas sagen. Jethro, dieser Name bedeutet so viel wie Rest, Exzellenz, Überschuss, anderer Teil. Und ich habe mir diesen Begriff angeguckt und ich habe das Gefühl gehabt, das ist, der hat wirklich die ganzen Extreme in sich. Einerseits Exzellenz, Außergewöhnliches, und dann auf der anderen Seite Rest, ein anderer Teil. Und das spiegelt im Prinzip die Spannung unserer menschlichen Existenz voll wider. Ja, wir sind eigentlich von Gott zu Exzellenz, zu etwas ganz Besonderem berufen, und am Ende leben wir ein Leben als Rest, als irgendwie halt ein anderer Teil, als nicht wirklich dazugehörig. Und Gott möchte uns im Prinzip dahin bringen, aus dir etwas Besonderes machen. Etwas Exzellentes, etwas Ganzes. Und wisst ihr was? Jethro hat sein eigenes Erlebnis gehabt. Jethro hat wahrscheinlich in seiner Verantwortung als Priester Midians, musste er wieder zurück. Aber er ging nicht mehr zurück als Jethro. Er ging zurück als Reguel. Und wisst ihr, was Reguel heißt? Freund Gottes. Er ging weg als Freund Gottes. Und es berührt mich so, dass dieser Mann in der Wüste bei dem Volk Israel so verändert worden ist, dass er ein Freund Gottes wurde. Aus diesem zerrissenen, nicht wirklich ans Ziel gekommenen Jethro wurde ein Freund Gottes. Lässt du zu, dass Gott dein Leben verändern darf und dass du zu einem Freund Gottes wirst, zu einem Reguel? Wirst du dich seinem Volk anschließen? Jethro konnte nicht, aber ich bin sicher, der hat seinen Gott mit nach Midian genommen und hat sein Bestes versucht, Menschen für Gott zu gewinnen. Lässt du zu, dass du ein Freund Gottes wirst und dich seinem Gott, seinem Volk anschließt? Das verheißene Land war zunächst, ja, Hobab ist mit Mose mitgegangen in das verheißene Land. Aber das verheißene Land war zunächst mal das Land Kanaan. Aber die Bibel macht deutlich, dieses verheißene Land war nicht das eigentliche verheißene Land. Denn es heißt im Hebräerbrief, dass Abraham nach einem Land, nach einer Stadt suchte, die nicht von dieser Welt war, deren Baumeister Gott selber war. Und dieses verheißene Land ist der neue Himmel und die neue Erde. Das ist das eigentliche verheißene Land, wo wir alle erwarten, hingehen zu können, die wir Jesus Christus als Erlöser und als Herrn haben. Dahin lädt uns der lebendige Gott ein, der dreieinige Gott, in diesen neuen Himmel und die neue Erde, wo Gott mit seinem Volk, mit seinem seiner Gemeinde Gemeinschaft hat in Ewigkeit und wo es kein Corona, kein Ebola, kein AIDS oder irgendetwas anderes dergleichen hat. Wo es kein Leid, keine Krankheit und keinen Tod hat. Ein Ort, wo Gott alle unsere Tränen abwischen wird. Wo es keinen Schmerz mehr gibt. Die Frage ist, auf welcher Seite willst du stehen? Willst du bei Amalek stehen? Oder willst du bei Jethro stehen und Israel? Es ist deine Entscheidung. Gott lädt dich heute ein Reguel, ein Freund Gottes, ein Kind Gottes zu werden. Wenn du bisher auf der anderen Seite gestanden hast, dann streckt dir Gott seine Hand aus. Diese Hand, auf dieser Hand steht Jesus Christus. Jesus Christus ist die ausgestreckte Hand Gottes an jeden Menschen, die ihm sagt, ich bin für deine Sünden, ich bin für deine Rebellion, ich bin für deine Aggression, ich bin für dein Unheilsein, ich bin für deine Hoffnungslosigkeit, für deine Perspektivlosigkeit, für alles, was in deinem Leben ist. Ich bin für all das gestorben, damit du mein Freund sein kannst. Und wenn du heute ein Freund Gottes werden möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gebet nachzusprechen. Und ich bitte euch alle aufzustehen. Ich werde vorbeten und wer das nachsprechen möchte, der kann das tun. Herr Jesus Christus, du bist die ausgestreckte Hand Gottes. Und ich will diese Hand ergreifen. Ich will auf die andere Seite kommen, zu dir kommen. Und ich will, dass du mein Herr und Erlöser bist. Ich weiß, dass ich Sünder bin. Ich weiß, dass ich Erlösung brauche. Und ich nehme in Anspruch, dass du für meine Sünde gestorben bist. Mein Herz soll dir gehören. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist in mein Leben hineingibst, der mich leitet, mit dir zusammenzuleben, damit ich dir zur Ehre leben kann. Danke, dass ich dein Freund sein darf und dass ich ein Kind Gottes sein darf. Danke, dass du alles für mich getan hast und ich nichts tun muss. Amen.